Was erwarten sich Landwirte von einer neuen Bundesregierung?
Ich würde mir von der Politik erwarten, dass wir Planungssicherheit hätten.
Und was dürfen Landwirte vom neuen Landwirtschaftskommissar der EU, Christoph Hansen, erwarten?
Aber sie müssen mehr an Bord genommen werden, um diese Ziele zu erreichen. Das war in der Vergangenheit ein Problem. Da wollen wir besser werden. Zum Beispiel durch mehr Anreize, anstatt den Bauern irgendetwas überzustülpen.
Das sagte Hansen bei der Vorstellung der Pläne für seine Amtszeit in Brüssel. Und wie die Reaktionen dazu in Bayern ausfielen, dazu gleich. Und auch das ist ein Thema in den kommenden gut 20 Minuten. Eine Haushaltssperre in Bayern führt dazu, dass der Vertragsnaturschutz in diesem Jahr möglicherweise unter die Räder kommt. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Nöhr. Die Bauernproteste vor gut einem Jahr. Anfang 2024 sind die Bauern für mehr Wertschätzung ihrer Arbeit auf die Straße gegangen. Vor allem aber wollten sie ihr Dieselprivileg behalten. Teilweise hatten die Landwirte Erfolg. Kurz vor der Bundestagswahl hat Sarah Höger einen Schweinemäster in Niederbayern besucht und mit ihm darüber gesprochen, was er sich von einer neuen Bundesregierung erwartet.
Neugierig kommen die Schweine an den Stallgang, als Stefan Ebner in den Stall tritt. Fast 280 junge Säue stehen hier. Das Futter wird von einer vollautomatisierten Fütterungsanlage in die Tröge befördert.
Sensoren sind das. Die werden am Tag 14 mal abgefragt, ob da Futter drin ist in dem Trog.
Stefan Ebner ist Schweinemäster in der Gemeinde Laberweinting im Landkreis Straubing-Bogen. Insgesamt hält er rund 1800 Schweine. Zum Hof gehören etwa 80 Hektar Acker, auf denen Weizen, Gerste und Mais wachsen. Mitarbeiter hat er keine. Seine Frau und er stemmen den Hof allein. Kein Problem wäre dann nicht die überbordende Bürokratie, wie Ebner im Wohnzimmer erzählt.
Früher war die Bürokratie viel, viel weniger. Heute sitzt man, wenn man es umrechnet, pro Tag irgendwo mindestens eine Stunde im Büro, angefangen über Düngebedarfsermittlung und alle Vorschriften, die von seitens der Veterinärverwaltung da sind. Das muss man alles schriftlich und zum Teil doppelt und dreifach und ablegen und vorhalten.
Mit der Bürokratie verbunden ist aus seiner Sicht auch die fehlende Planungssicherheit. Wenn die Regierung neue Vorschriften erlässt, wer weiß schon, wie lange die gelten, fragt sich Ebner. Aktuell muss er überlegen, wie er seine Güllegruben abdeckt. Neue Vorschrift, Beton- oder Kunststoffhauben sollen drüber, zum Emissionsschutz. Kosten würde das den Landwirt laut seinen Schätzungen rund 60.000 Euro. Aber was, wenn es dann in ein paar Jahren eine neue, eine andere Vorschrift dazu gibt?
Ich würde mir von der Politik erwarten, dass wir Planungssicherheit hätten. Dass die einfach mal sagen würden, wo wir in 10 oder 15 Jahren stehen müssen. Dann kann man sagen, okay, ich gehe diese Schritte mit und lasse mich darauf ein oder ich lasse es bleiben.
Auch der Bayerische Bauernverband fordert mehr Planungssicherheit für die Landwirte. Verbandssprecher Markus Drexler.
Wenn wir wirklich ein Interesse haben an dem Standort Bayern, an dem Standort Deutschland für die Landwirtschaft, dann muss sich hier grundlegend was verändern. Und da geht es um Planungssicherheit, da geht es um Vertrauensschutz, dass der Landwirt tatsächlich auch damit rechnen kann und darf und muss, dass eben hier mittel- bis langfristig sich nichts verändert an den Rahmenbedingungen, zu denen er investiert.
Sorge bereitet Landwirt Stefan Ebner auch das geplante Handelsabkommen Mercosur. Billiges Fleisch aus Südamerika könnte viele Schweinebetriebe die Existenz kosten. Ebner wünscht sich, dass die Bundesregierung das Abkommen stoppt.
Wenn ein Betrieb geschlossen hat, der ist für immer weg. Der macht nicht wieder auf.
Trotz des dauerhaften Unmuts der Landwirte, Tatsache ist auch, die Europäische Union gibt rund ein Drittel ihres Haushaltsbudgets für die Landwirtschaft aus. Der neue EU-Agrarkommissar Christoph Hansen hat jetzt seine Pläne für seine Amtszeit vorgestellt. Er will einiges ändern, aber nicht sofort. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Auf jeden Fall braucht die Landwirtschaft weiterhin die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, sagt Christopher Hansen. Das, was der Markt hergebe, das reiche nicht immer aus, um von der Landwirtschaft und der Produktion von Nahrungsmitteln zu leben.
The market does not always reward sufficiently to make a livelihood out of the agriculture and food production.
Aber das Geld, das aus Brüssel kommt, muss anders verteilt werden, erklärt der neue EU-Agrarkommissar. Und das ist viel, rund 55 Milliarden Euro im Jahr. Davon gingen zuletzt mehr als 6 Milliarden nach Deutschland. Am Prinzip der pauschalen Direktzahlungen pro Hektar und Vieh will Hansen festhalten. Aber die Unterstützung müsse zielgenauer werden, damit die unterstützt werden, die es am meisten brauchen.
The support needs to be better targeted to those most at need.
Junge Landwirte zum Beispiel oder jene, die neu in die Branche einsteigen, bräuchten das mehr als große Betriebe. Überhaupt wollen wir die Landwirtschaft insgesamt wieder attraktiver machen, erklärt Hansen. Neue Einkommensmöglichkeiten zum Beispiel in der Biochemie schaffen, hochqualifizierte Jobs entwickeln und den ganzen Sektor so auch für den Nachwuchs interessant machen. Und weniger Bürokratie, verspricht der Kommissar auch. Wir müssen da viel einfacher und flexibler werden, sagt Hansen. Das sei ein unbedingtes Muss.
We need a lighter and more agile policy, this will be a must.
Die Bäuerinnen und Bauern sollten sich mehr um ihre Produktion und weniger um Papierkram kümmern können, verspricht Hansen. Schon im Frühjahr werde es ein Paket mit Vereinfachungen geben. Die Ziele des Green Deal würden damit nicht über Bord geworfen. An der Reduzierung der CO2-Emissionen zum Beispiel werde man festhalten. Das wollten auch die Landwirte so.
Aber sie müssen mehr an Bord genommen werden, um diese Ziele zu erreichen. Das war in der Vergangenheit ein Problem. Da wollen wir besser werden. Zum Beispiel durch mehr Anreize, anstatt den Bauern irgendetwas überzustülpen.
Auch andere Konzepte will Hansen noch im Laufe des Jahres vorlegen, zum Beispiel dazu, wie Landwirte besser an Land und Kredite kommen, wie der Einsatz von Pestiziden gehandhabt oder die EU-Standards bei Importen von außerhalb stärker gesichert werden.
Was wir heute vorschlagen, ist nicht der Endpunkt, sondern ein Anfang, mit dem wir ein paar wichtige Perspektiven für die Branche aufgemacht haben. Wir müssen sie für den Nachwuchs attraktiver machen. Wir brauchen mehr Investitionen, mehr neue Technologien. Das alles muss sich ändern.
Riesige Milliardeninvestitionen fordern allerdings gerade auch andere Branchen, allen voran für Sicherheit und Verteidigung. Dass diese Konkurrenz um die Mittel Druck auf die Ausgaben für die Landwirtschaft bedeutet, die immerhin fast ein Drittel des bisherigen EU-Budgets ausmachen, ist auch der Kommission klar. Es sei aber noch verfrüht, jetzt darüber zu sprechen, findet Vizekommissionspräsident Raffaele Fitto. Das sei eine Debatte, die gerade erst beginne. Aber ganz sicher werde man in den nächsten Monaten darüber diskutieren, sagt Fitto, wenn der neue Haushaltsplan für die EU aufgestellt wird.
Der neue EU-Agrarkommissar Christoph Hansen will also einiges bewegen in Brüssel. Reaktionen dazu aus Bayern, zusammengefasst von Anton Rauch.
Er kommt gut an, der neue Agrarkommissar, der von einem Bauernhof in Luxemburg stammt und auf die Nöte und Sorgen der Bauern reagieren will. Der positive Blick auf die Land- und Forstwirtschaft sei auch dringend nötig, heißt es vom Bayerischen Bauernverband. Der BBV lobt, dass Agrarkommissar Hansen die Rolle der Landwirtschaft bei der Ernährungssicherung herausstellt. Faire Preise für die Landwirtschaft als Ziel und Bürokratieabbau, wie Hansens Initiative gegen ausufernde Regulierung und immer umfangreichere Nachweis- und Dokumentationspflichten kommen gut an. Dass Hansen bedürftige Betriebe bevorzugen will bei den Direktzahlungen, ist zwar noch recht allgemein gehalten, gefällt aber auch Umweltverbänden wie dem Bund Umwelt und Naturschutz. Es sei gut und wichtig, dass bei Direktzahlungen generell mehr die Umweltleistungen der Bauern honoriert werden sollen als der reine Flächenbesitz. Eine vereinfachte Umsetzung der Regeln und Entbürokratisierung sei gut, solange sie nicht auf Kosten des Natur- und Artenschutzes geht, heißt es vom Bund Naturschutz Bayern. Bei aller Freundlichkeit zum Start mahnt der Bauernverband, dass sich der Agrarkommissar am Ende an seinen Taten und den kurzfristigen Maßnahmen messen lassen müsse.
Für den Artenschutz in Bayern ist viel passiert seit dem entsprechenden Volksbegehren vor 5,5 Jahren. Aber jetzt sind die Fortschritte zumindest gefährdet. Der Grund? Eine Haushaltssperre und Einsparungen von 15% führen jetzt dazu, dass neue Naturschutz- und Artenschutzprojekte nicht mehr finanziert werden können in Bayern. Was das zur Folge hat, Anton Rauch hat nachgefragt.
Noch ziemlich junge Apfelbäume stehen neben alten, weit ausgreifenden Bäumen. Hier kommt der Baumpfleger nur mit einer hohen Buckleiter ran. Sein Kollege legt die Baumschere kurz zur Seite.
Die Bäume brauchen eben Pflege, weil Obstbäume keine reinen natürlichen Pflanzen sind, sondern wie alle Kulturpflanzen gepflegt werden müssen.
Der Landschaftspflegeverband Straubing-Bogen hat für die Streuobstwiesen in Hundersdorf Ende letzten Jahres das Pflegeprojekt genehmigt bekommen und kann die beiden Fachleute um Andreas Brumm beschäftigen. Doch genau daran hapert es in diesem Jahr, sagt Andreas Brumm. Denn ein neuer Antrag, weitere 1400 Bäume ausschneiden zu können, dürfte kaum mehr Chancen haben. Also kein Auftrag. Grund ist die Haushaltssperre, die auch Naturschutzprojekte trifft, sagt Julia Hagner vom Landschaftspflegeverband.
Ja, das fehlt schon akut bei uns. Also wir haben im November Anträge gestellt, die nicht mehr bewilligt wurden.
Das Fördergeld vom Freistaat erlaubt es, die Baumpfleger zu beschäftigen oder Bauern zu bezahlen, die einen Bachlauf freimachen oder eine Blumenwiese spät mähen. Man könne nicht einfach so wichtige Naturschutzprojekte von der aktuellen Haushaltslage abhängig machen, sagt sie weiter. Auf einer bis vor kurzem intensiv bewirtschafteten Grünlandfläche steht Sascha Alexander vom Bund Naturschutz im Landkreis Erding. Er zeigt uns, wo er die Wiese wieder vernässen will.
Es geht hier also um Baggerarbeiten, es geht um die Neuansaat, es geht um den Graben, es geht um die Anpflanzung, sodass wir ungefähr bei 10.000 Euro wären, die wir jetzt brauchen, um das Projekt starten zu können.
Doch seinen Informationen nach sieht es schlecht aus. Beim Bayerischen Umweltministerium dagegen verweist man darauf, dass letztes Jahr eine Rekordsumme von 63 Millionen Euro an Förderung von Naturschutzprojekten ausbezahlt worden ist. Auch für dieses Jahr seien schon 58 Millionen Euro gebunden. Das nicht mehr gehe, das liege vor allem am Bund, sagt Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.
Wir haben die Herausforderung, dass wir einen Partner verloren haben. Das ist die Bundesregierung ohne Haushalt. Und der Bund schuldet dem Naturschutz in Bayern einen zweistelligen Millionenbetrag.
Auch wenn Sascha Alexander im Erdinger Moos weiß, dass nur in Ausnahmefällen neue Projekte gefördert werden, will er es doch versuchen und den Antrag stellen. Maßnahmen werden verzögert, aber dass viele ganz ausfallen werden, das ist derzeit auch nicht zu erwarten.
Noch vor rund 100 Jahren war der Wolf in ganz Europa verbreitet. Der Mensch hat die Bestände dann drastisch reduziert. Inzwischen erholt sich die Population auch dank unterschiedlicher Schutzbemühungen. Was ganz konkret passieren würde, wenn Wölfe ins Ökosystem zurückkehren, dazu gibt es jetzt überraschende Berechnungen aus den schottischen Highlands. Priska Straub berichtet.
In Schottland leben seit rund 250 Jahren keine wilden Wölfe mehr. Die Folge? In den Highlands hat das Rotwild das Sagen. Viele schottische Jäger freut das, doch das Rotwild frisst die Vegetation ab und zu wenig Wald wächst nach. Doch genau das könnte sich ändern, wenn der Wolf an die Spitze der Nahrungspyramide zurückkehrte, so Dominic Specklin von der britischen Universität Leeds.
Wolves control deer populations. Allowing trees to regenerate, which stores carbon and helps address climate change.
Wölfe halten das Rotwild in Schach. Das bedeutet, Baumsetzlinge können wieder wachsen. Und das käme auch dem Klimaschutz zugute. Der Umweltwissenschaftler hat ganz konkret durchgerechnet, wie sich das Ökosystem verändern würde, wenn die schottischen Wölfe wieder mit dem Jagen begännen. Und die Ergebnisse sind überraschend konkret.
We find that a population of 150 to 200 wolves across the Scottish Highlands.
Nur 150 oder 200 Wölfe würden ausreichen, um die Wildpopulation in den Griff zu bekommen. Der Wald könnte sich erholen und das bedeutet, man könnte rund 1 Million Tonnen CO2 einsparen, weil das dann in den Wäldern gebunden würde.
That's equivalent to 5% of the UK target for woodland expansion.
Eine Wiederansiedlung von Wölfen also als Maßnahme für mehr Klimaschutz. Wölfe könnten tatsächlich dabei helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Umgerechnet käme dabei jeder einzelne Wolf auf eine CO2-Aufnahmekapazität von über 6.000 Tonnen im Jahr.
Zum ersten Mal sind im vergangenen Jahr alle Grenzwerte der europäischen Luftqualitätsrichtlinie eingehalten worden in Deutschland. Das zeigt eine vorläufige Auswertung von Messdaten aus den Bundesländern und des Umweltbundesamtes von deutschlandweit rund 500 Messstationen. Doch weitere Anstrengungen sind dringend nötig, sagen Experten. Aus Berlin berichtet Jan Zimmermann.
Zum ersten Mal sind nicht nur bestimmte Grenzwerte zur Luftqualität, sondern alle eingehalten worden. So ist auch ein Sorgenkind der Vergangenheit, nämlich der Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid, erstmals im grünen Bereich. Für Feinstaub wird der Grenzwert schon zum 7. Mal eingehalten. Der Grund sind verschiedene Maßnahmen, die auf Bundes- und Landesebene sowie in den Städten und Gemeinden getroffen wurden. Schärfere Abgasnormen bei Fahrzeugen, die Umstellung auf Elektrobusse im Nahverkehr oder Tempolimits wirken sich nun positiv aus. Doch Experten mahnen, auf den Ergebnissen dürfe man sich nicht ausruhen, denn die Grenzwerte wurden vor mehr als 20 Jahren eingeführt. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt schon länger strengere Richtwerte an. Diese sind auf EU-Ebene zwar beschlossen, gelten aber erst ab 2030. Aber selbst die neuen, strengeren Werte erreichen nicht die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Vermutlich erst 2050 ist die Luft so sauber, dass für Mensch und Umwelt keine Gefahr mehr besteht, erklärt das Umweltbundesamt.
Auf dem Erreichten nicht ausruhen, sagen Fachleute über die Fortschritte, die Deutschland bei der Luftreinhaltung gemacht hat. Und das gilt auch für den Klimaschutz in der Europäischen Union. Die EU hat sich eine Reihe von Zielen gesetzt, die sie bis zum Jahr 2030 erreichen will. Die EU-Umweltagentur EEA hat sich nun angeschaut, wie die Mitgliedstaaten auf diesem Weg vorankommen. Und das Zeugnis, das die Agentur dann ausgestellt hat, ist kein allzu gutes. Mehr dazu von Katrin Schmidt aus Brüssel.
Europa ist bei seinen Klimazielen bis 2030 nur so halb auf Kurs. Der Analyse der Europäischen Umweltagentur zufolge geht es nämlich in zentralen Bereichen nur schleppend voran. Etwa beim Kampf gegen das Artensterben. Auch das Ankurbeln der Kreislaufwirtschaft, also einem Modell, das den Lebenszyklus von Produkten verlängert, stockt es. Und beim Konsum wird der ökologische Fußabdruck als Indikator für den Ressourcenverbrauch nicht entschlossen genug verringert, so die Europäische Umweltagentur. Bessere Noten vergibt sie, wenn es in Europa um die Verringerung der Luftverschmutzung und des Treibhausgasausstoßes geht. Auch werde die sogenannte grüne Finanzierung inzwischen effizient gefördert. Die Umweltagentur untersucht die europäische Klimapolitik jährlich anhand von 28 Indikatoren. Im Vergleich zum Vorjahr steht jetzt unterm Strich, es ging nur sehr begrenzt voran. Also, um die selbstgesetzten Klima- und Umweltziele bis 2030 zu erreichen, so die Agentur, müsse der Green Deal der EU-Kommission vollständig umgesetzt und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt werden.
Das Jahr 2024 ist das erste seit Messbeginn gewesen, das weltweit im Schnitt über 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel gewesen ist. In einer neuen Studie, an der unter anderem das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig mitgearbeitet hat, zeigen die Forschenden nun, dass das Jahr 2024 wohl kein Einzelfall war. Mit bis über 99% Wahrscheinlichkeit ist das Jahr 2024 nur das erste in einer jahrzehntelangen Periode mit einer durchschnittlichen Temperaturerhöhung im Bereich 1,5 Grad. Jutta Hinkel berichtet.
Im letzten Jahr lag die globale Durchschnittstemperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Welche Schlüsse man daraus ziehen kann, haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung untersucht, darunter Jakob Zeischler.
Wenn ein Jahr jetzt über 1,5 Grad ist, bedeutet das noch nicht, dass das Pariser Abkommen damit gescheitert ist, weil das eben über einen längeren Zeitraum definiert ist. Wir wollten uns diese Frage genauer angucken, was es denn bedeutet, wenn jetzt wirklich ein Jahr so warm ist. Wie wahrscheinlich ist es dann noch, dass wir in einem 20-Jahres-Zeitraum unter 1,5 Grad bleiben können?
Für ihre Studie nutzten die Wissenschaftler die Daten von Wetterstationen, die über den ganzen Globus verteilt sind. Damit konnten sie die Entwicklung der Temperatur sehr genau nachzeichnen. So lag in den 1980er Jahren die Jahresdurchschnittstemperatur erstmals um 0,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. In den folgenden Jahren blieb dieser Wert im Durchschnitt entweder gleich oder stieg an. Das galt auch für alle weiteren Temperaturrekorde der letzten Jahre.
Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wenn wir ein bestimmtes Temperaturziel überschreiten, dann wird sie auch im längeren Mittel überschritten und wir kommen da nicht mehr darunter. Und in den Klimamodellen konnten wir sehen, dass das auch für 1,5 Grad gilt. Also wir haben jetzt 2024 gesehen, wir haben 1,5 Grad überschritten und deswegen können wir mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt auch in dem 20-Jahres-Mittel nicht mehr darunter kommen werden.
Der Klimaforscher Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie bestätigt diese Forschungsergebnisse.
Für mich bedeutet das, dass wir endlich ernst nehmen müssen, dass wir auf dem Weg sind, die 1,5 Grad Erwärmung zu reißen. Das liegt eigentlich seit längerem in der Luft, aber ich würde der Politik ankreiden, sie verschließt die Augen davor.
Dazu kommt, die Landflächen der Erde erwärmen sich schneller als der globale Mittelwert. So ist Deutschland bereits heute schon ungefähr 1,7 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter.
Wir werden uns auf das einstellen müssen, was auf uns zukommt, ob wir das mögen oder nicht. Zum Beispiel werden Hitzewellen häufiger, intensiver, länger anhaltend werden. Starkniederschläge werden zunehmen. Das Risiko von Dürren wird zunehmen. Überschwemmungen vermutlich auch, zu einer anderen Zeit natürlich. Und wir müssen uns einfach vorbereiten darauf, dass das Klima härter wird und größere Risiken mitbringt.
Die Studienergebnisse des Helmholtz-Zentrums zeigen auch, wenn die Welt jetzt schnell handelt, kann die Erderwärmung auf 1,5 Grad stabilisiert oder immer noch auf höchstens 2 Grad begrenzt werden. Auch diese 2 Grad stehen als Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen.
In Bayern ist ein Stück Energiegeschichte zu Ende gegangen, nämlich die Ära der Kohlekraft. Mit Zolling 5 bei Freising hat das letzte große Kohlekraftwerk im Freistaat den Strommarkt verlassen. Für Bayern ist damit der Kohleausstieg so gut wie vollendet, berichtet Lorenz Storch.
Kraftwerksleiter Roman Ritter hat nochmal die gelbe Sicherheitsmontur und den Helm angezogen und durch ein Guckloch hineingeschaut ins brennende Kohlefeuer. Aber jetzt ist Schluss. Das Kohlekraftwerk Zolling heruntergefahren.
Das ist schon wehmütig, muss ich sagen. Es sind schon gemischte Gefühle, die da in mir sind. Wir folgen aber ganz normal dem Kohleausstiegspfad der Bundesregierung. Wir wissen ja, worauf wir uns da eingelassen haben. Trotzdem geht hier ein Stück weit Energiegeschichte zu Ende mit nahezu 40 Jahren Betrieb im Block 5. Und das macht schon was mit einem, ja.
Billiger Strom aus Photovoltaik und Windenergie hat das Kohlekraftwerk in den letzten Jahren zunehmend vom Markt gedrängt. Die Auslastung lag zuletzt nur noch bei 24%, halb so viel wie vor 10 Jahren. Auch nachdem das nahegelegene Atomkraftwerk Isar 2 abgeschaltet worden ist, sank die Nachfrage nach dem Kohlestrom aus Zolling weiter. Für den grünen Landtagsabgeordneten Martin Stümpfig ist das ein Riesenerfolg der Energiewende.
Es wurde möglich, weil wir einfach jetzt einen starken Zubau von der Windkraft haben, gerade die letzten Jahre durch Robert Habeck, aber auch noch einmal Solarkraft ausgebaut. Die Windkraft macht heute 180 Terawattstunden, also deutlich mehr als die Kohlekraft. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und wenn man nur jetzt Zolling anschaut, das sind 1,5 Millionen Tonnen CO2, was man so jedes Jahr sparen.
Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern dagegen teilt die Freude darüber nicht, dass mit dem Runterfahren von Zolling 5 der Kohleausstieg in Bayern so gut wie vollendet ist.
Ich kann nicht Hurra schreien und klatschen, wie es die Grünen tun, sondern ich hätte auch damit leben können, dass Zolling noch ein paar Jahre am Netz geblieben wäre.
In Kaltreserve allerdings bleibt der Kohleblock noch bis ins Jahr 2031, so Kraftwerkschef Roman Ritter.
Im Falle von Netzengpässen stellen wir die Anlage wieder zur Verfügung, fahren sie an und je nachdem, wie kalt die Anlage ist, brauchen wir bis zu 17 Stunden, um die Anlage wieder ans Netz zu bringen.
Damit ist das Kohlekraftwerk ziemlich schwerfällig. Trotzdem rechnet der Kraftwerkschef damit, dass es anfangs bis zu 100 Mal jährlich angefordert wird. Allerdings wohl jeweils nur für ein paar Stunden. Für diesen Job sind flexible Gaskraftwerke eigentlich besser geeignet. Die Betreiberfirma von Zolling, Onyx Power, will am liebsten direkt nebenan bald ein solches wasserstofffähiges Reservekraftwerk bauen. Die Ausschreibung dafür hat die Ampelregierung vor ihrem Bruch aber nicht mehr geschafft.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon war Angelika Nöhr.